Da fällt der schöne Begriff der Mindestharmonisierung. Das heißt, alles das, was in dieser Richtlinie drinsteht, muss quasi umgesetzt werden, also im Mindestmaß, aber schlimmer geht immer. Das heißt, die Mitgliedstaaten können sich noch schlimmere Sachen ausdenken.
Willkommen bei The World of IT Security, dem Podcast, der euch mitnimmt auf eine Reise in die faszinierende Welt der Informationssicherheit. Gemeinsam tauchen wir tief in IT-Sicherheitsthemen ein, bringen Licht ins Dunkel der komplexen Materie und geben praktische Tipps, wie ihr eure digitale Welt sicherer machen könnt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wie immer mit dabei ich, der Michael. Und heute zur Abwechslung nicht der Andreas, sondern ich habe meinen anderen spannenden Gast eingeladen, den Simon Thyssen. Hallo Simon, grüße dich.
Hallo Michael.
Simon, erzähl doch mal kurz, was du so beruflich machst und dann erklären wir gleich auch sofort, warum du heute eigentlich hier unser Gast bist.
Ja, sehr gerne. Ich bin Anwalt, angestellt bei der Schuhsecure. Und jetzt schon über 2,5 Jahre im Unternehmen. Und neben den klassischen Aufgaben als Inhouse-Legal, die so in einem Unternehmen der Größe der Schuhsecure anfallen, berate ich eben auch unsere Kunden und Partner im Hinblick auf das Cybersicherheitsrecht. Also alles, was damit zusammenhängt. Jetzt gerade auch im Hinblick auf unser heutiges Thema, Dennis-2-Richtlinie, aber auch...
Ja, noch nichts vorwegnehmen. Wir steigen jetzt gleich erstmal ganz sachte ins Thema ein. Du hast es gerade... Das Buzzword genannt, NIS2, ist heute unser Thema. Die EU-Richtlinie bzw. Direktive. Und man kommt ja aktuell gar nicht mehr dran vorbei. Ja, ich habe mal Google News bemüht und NIS2 eingegeben. Da finden wir viele Artikel. EU-NIS2-Direktive, Anforderungen an Kritis und Cybersicherheit. Das müssen Sie über NIS2 wissen. 5 Tipps, um fristgerecht NIS2 konform zu werden. Und zusätzlich gibt meine LinkedIn-Bubble ziemlich viele Beiträge dazu preis. Deshalb wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, was eigentlich wirklich wichtig in diesem Kontext. Und da freue ich mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen zu beantworten und um für alle IT-Entscheider da draußen das Thema verständlich rüberzubringen.
Ja, sehr gerne. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an das Thema.
Genau. Dann starten wir einfach mit einer sehr, generalistischen Frage. Was ist das eigentlich, dieses NIS2?
Ja, gute Frage. Die NIS2 ist eine EU-Richtlinie und die hört auf den schönen Namen Richtlinie zum Schutz von Netzwerk- und Informationssystemen.
Wow.
Wunderschön. das ist jetzt, wie gesagt, NIS2 und das heißt, wo NIS2 ist, da gibt es auch NIS1.
Natürlich.
Das bringt uns dann so ein bisschen zu dem Punkt, wo kommt das Ding überhaupt her und was soll das Ganze? NIS1 gab es schon seit 2016, da trat die in Kraft, aber NIS1 hat sich so ein bisschen mehr um die Kritis-Unternehmen gekümmert. Also die NIS1-Richtlinie hat sich quasi um die Cybersicherheitsanforderungen für den Kritis-Sektor gekümmert, dass der in den Mitgliedstaaten, also innerhalb der Staaten der EU, ordentlich umgesetzt wird. Und wegen der aktuellen stark ändernden Bedrohungslage in Europa und auch weltweit hat die EU sich halt gedacht, da müssen wir was machen. Der reine Kritis-Sektor ist nicht mehr ausreichend, weil eben auch vermehrt der Mittelstand angegriffen wird, aber auch natürlich große Unternehmen und auch Privatpersonen. Deswegen hat man sich dazu entschieden, mit der NIS2-Richtlinie eben auch diese Sektoren aufzugreifen und ja, die Unternehmen halt ein bisschen zu packen, dass sie jetzt auch ein bisschen was an ihrer Cybersicherheit machen müssen.
Mhm. Denn, das wissen wir, ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. EU-Richtlinien gab es ja in der Vergangenheit schon häufiger. Ich erinnere mich an eine der größeren, die DSGVO. Würdest du sagen, dass dieses NIS2, diese Richtlinie jetzt einen ähnlichen Impact haben kann?
Genau, also erstmal so ein kleines juristisches Ding vorweg. Die DSGVO, die ja wirklich jeder von uns kennt, das war halt eine Verordnung, die von der EU erlassen wurde. Und der Unterschied zur NIS2-Richtlinie ist nicht ganz unerheblich, denn die Verordnung der DSGVO, die galt halt für alle Mitgliedstaaten unmittelbar. Das heißt, die EU hat sich die DSGVO ausgedacht und 1:1 so galt die dann auch für alle Mitgliedstaaten.
Mhm.
Bei der NIS2-Richtlinie ist das ein bisschen anders, weil es ist eben keine Verordnung, sondern eine Richtlinie. Und bei Richtlinien ist es so, dass die Richtlinie besteht quasi im groben Rahmenwerk. Und die Mitgliedstaaten haben jetzt eine Frist. Bis zu dieser Frist muss das in ein nationales Gesetz umgesetzt werden. So, und da fällt der schöne Begriff der Mindestharmonisierung. Das heißt, alles das, was in dieser Richtlinie drinsteht, muss quasi umgesetzt werden, also im Mindestmaß, aber schlimmer geht immer. Das heißt, die Mitgliedstaaten können sich noch schlimmere Sachen ausdenken.
Ach so, das heißt, es gibt einen Rahmen, den übernehme ich als zum Beispiel Deutschland, übernehme diesen Rahmen, da gibt es Mindestanforderungen. Ich kann aber auch noch 2, 3, 4 Level drauflegen und sagen, bei uns in Deutschland gibt es aber nochmal verschärfte Regeln.
Genau, richtig, genau.
Mhm. Dann haben wir am Ende quasi nicht überall das Gleiche, sondern jedes Land kann es für sich auch ein Stück weit anders interpretieren.
Genau, richtig. Und um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie der Impact sein wird von dieser NIS-2-Richtlinie. Bei der DSGVO war es ja so, dass der ganze Datenschutz bis dahin ein ziemliches Schattendasein geführt hat. Und mit der DSGVO fing dann plötzlich auch an, ausländische Unternehmen, die hier in Europa tätig sind, sich irgendwie für den Datenschutz in Europa zu interessieren. Und das lag nicht zuletzt daran, dass die Bußgeldvorschriften ziemlich erheblich waren. Also da war es für die Unternehmen keine Frage mehr, ja, keine Abwägung mehr zwischen Risiko und, ja, setze ich das jetzt um oder gehe ich lieber die Gefahr einher, dass ich ein Bußgeld kassiere, sondern die Strafen oder die Bußgelder können so hoch sein, dass das eben wirklich empfindlich wird und die Unternehmen einfach gar nicht mehr vor die Wahl gestellt werden, das umzusetzen oder nicht.
Mhm.
Genau, und genau das wird bei der NIS-2-Richtlinie mit Sicherheit auch passieren, eben weil dort, kommen wir nachher noch zu, ziemlich starke Sanktionsvorschriften enthalten sind.
Ja, stimmt, du hast die Strafen angesprochen. Ich glaube, kürzlich war auch wieder in der Presse, wie viel Meta eigentlich noch für Datenschutzverstöße zahlen muss. Und da kann man anhand der Größenordnung sich schon denken, okay, viele Unternehmen können das eben nicht aus der Portokasse begleichen. So, wenn ich jetzt mal aus Unternehmersicht schaue, ich habe jetzt hier meine Firma und jetzt wird gesagt, ja, NIS-2-Richtlinie kommt und das gilt es jetzt irgendwie umzusetzen. Da frage ich mich natürlich als erstes, bin ich überhaupt betroffen? Und wie finde ich das denn jetzt raus?
Ja, da hat sich der EU-Gesetzgeber was richtig Schönes ausgedacht. Und zwar wurde der Anwendungsbereich erheblich ausgedehnt bei der NIS-2-Richtlinie. Wir haben hier im Wesentlichen 2 Anhänge bekommen zu dieser Richtlinie mit 2 verschiedenen Sektoren. Diese Sektoren sind einmal die Sektoren mit hoher Kritikalität und im zweiten Punkt die sonstigen kritischen Sektoren. So, und wenn man jetzt in diese beiden Anhänge reinschaut, dann ist da so allerhand genannt. Zum Beispiel bei den mit hoher Kritikalität hat man die klassischen wie Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarkt, Infrastruktur, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser. Alles dabei. Jetzt neu mit dieser NIS-2-Richtlinie dann auch der Weltraum mit dazugekommen. Also was ganz Exotisches. Und diese großen Sektoren, die jetzt hier grob genannt sind, da kann man in die Anhänge schauen und die sind dort weiter noch definiert, also noch weiter aufgedröselt. Beim zweiten Sektor, beziehungsweise beim zweiten Anhang mit den kritischen Sektoren, da gibt es noch weitere Sektoren wie Ernährung, Forschungseinrichtungen, Post- und Kurierdienste, braucht man jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber im ersten Schritt hilft es, schon mal in diese Anhänge reinzuschauen und einfach zu gucken, passt mein Unternehmen vielleicht auf einen dieser Sektoren.
Okay, wo kann ich diese Sektoren einsehen? Gibt es das im Netz beim BSI oder wo,
genau,
wo finde ich das?
Da kann man ganz einfach beim BSI auf der Webseite gucken. Da ist die NIS-2-Richtlinie veröffentlicht und dort unten in den Anhängen, da sind dann eben diese Sektoren genannt und auch detaillierter beschrieben.
Okay.
Genau. Und wenn man dann jetzt sagt, sorry Michael, ein Einwand, das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt im Sektor Ernährung beispielsweise, dann, wenn ich jetzt aber die kleine Bäckerei von nebenan oder so bin, dann bin ich davon zum Beispiel nicht betroffen, denn es gibt noch gewisse Schwellenwerte, die erreicht werden müssen.
Ah, okay.
Und das ist noch so ein bisschen jetzt komplizierter, als dass man es jetzt darstellen kann, denn im Prinzip muss man sich Gedanken machen, wenn man 50 Mitarbeiter hat und einen Umsatz von 10 Millionen plus macht. So, ab dann sollte man ein bisschen detaillierter überall reinschauen. Das ist so der Schwellenwert, den man hat, die Eintrittsstufe.
Okay, das wäre jetzt auch ein Beispiel gewesen, weil ich mal aufgemacht hätte. Mein Vater war Apotheker, da waren die, glaube ich, so mit paar 50 tatsächlich in diesem Apothekenverbund. Und die würde ich jetzt erstmal grob zum Gesundheitswesen zählen. Aber da die sicherlich nicht 10 Millionen plus Umsatz gemacht haben, würden die quasi dann unter diesen Schwellenwert fallen und müssten sich somit zumindest mit dieser NIS-2-Richtlinie nicht tiefer auseinandersetzen.
Ja, auch wieder hier haben wir natürlich eine Ausnahme. Denn unabhängig von der Unternehmensgröße sind auch solche Einrichtungen betroffen, die eben kritische Tätigkeiten ausüben, die Auswirkungen hätte auf die öffentliche Ordnung, wenn die ausfallen würden.
Aha.
So, jetzt kann man natürlich, müsste man sich im Detail mal ansehen, zählt die kleine Apotheke von nebenan schon dazu oder ist es eher der größere Zentralbetrieb? Mhm. Genau.
Okay.
Ja, deswegen, also wenn man auch bisher unter die Schwellenwerte rausgerutscht ist, kann man jetzt auch dadurch doch nochmal mit reinkommen in den Anwendungsbereich der Richtlinie.
Alles klar. Das habe ich verstanden. Also Punkt 1 ist, ich schaue mir diese Sektoren an, schaue mir die Schwellenwerte an, welche da herangezogen werden. Sollte ich mich in einer dieser Kategorien wiederfinden, dann sollte ich mir tunlichst auch zu Gemüte führen, was diese NIS-2-Richtlinie denn nun für mich bedeutet.
Genau, richtig.
Jetzt habe ich auch schon den einen oder anderen Artikel gelesen, wo dann geschrieben steht, ja, beeilen Sie sich, NIS-2 kommt und so weiter. Aktuell, hol uns da mal kurz ab, wie ist der Status? Ist dieses Gesetz jetzt schon scharf geschaltet oder befinden wir uns noch in einer Phase, wo wir uns auf die Umsetzung des Gesetzes bewegen? Und gibt dann gerne einen Ausblick, wie viel Zeit habe ich denn jetzt eigentlich wirklich noch, um all das umzusetzen, was da auf uns wartet?
Also die EU hat den Mitgliedstaaten eine Frist gegeben, bis zum 17. Oktober 2024 diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. So, bei uns hier in Deutschland war die ganze Zeit so ein bisschen die Spekulation, dass es auf jeden Fall noch in diesem Jahr passieren wird, also schon in 2023 das Gesetz verabschiedet wird zur Umsetzung der Richtlinie. Da ist auch noch eine ganz interessante Information gerade, dass wir bereits jetzt schon in der Mitte der Jahreshälfte schon zwei Referentenentwürfe hatten, dieses Gesetzes zur Umsetzung.
Mhm.
Das ist ganz normal, dann kommen schon mal die ersten Vorschläge, wie kann man das umsetzen, wo wird ein bisschen nachgeschärft, wie werden die groben Handlungsempfehlungen dieser Richtlinie umgesetzt. Also da gibt es schon die ersten Entwürfe. Da macht es aber jetzt keinen Sinn, sich da schon genauer mit auseinanderzusetzen, weil die Vergangenheit hat gezeigt, die können sich bis zuletzt immer doch nochmal erheblich ändern. Genau, aber wir können damit rechnen, dass in diesem Jahr noch was kommen wird.
Okay, das heißt, wahrscheinlich wird es dann in diesem Jahr eine Umsetzung der NIS-2-Richtlinie nach nationalem Gesetz geben.
Genau.
Das heißt, wir haben ein neues Gesetz in Deutschland, greifen dann ab diesem Zeitpunkt auch schon die Dinge, die ich dann umsetzen muss, oder habe ich da noch eine Zeit X, in der ich mich bewegen kann, bis ich diese Anforderungen dann auch erledigt habe?
Genau. Den Unternehmen wird auf jeden Fall eine quasi Karenzzeit gewährt. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass, wenn das Gesetz jetzt plötzlich verabschiedet wird und dann schon in Kraft getreten ist, dass die Unternehmen das dann schon alles umgesetzt haben können. Das ist natürlich utopisch. Das kennen wir aus der DSGVO dann tatsächlich. Da hatten die Unternehmen auch einiges an Zeit, das Ganze umzusetzen, bis dann tatsächlich die unmittelbare Wirkung galt für die Unternehmen.
Mhm. Von welchem zeitlichen Rahmen sprechen wir oder ist das noch nicht näher definiert?
Da sprechen wir bislang von 3 bis 4 Jahren tatsächlich. Also wir sind hier schon in einem weiteren Zeitrahmen unterwegs, was aber nicht zuletzt daran liegt, dass, wie wir alle wissen, der Cybersecurity-Markt gerade hart umkämpft ist. Auch was Unternehmen angeht, die versuchen, einen vernünftigen Dienstleister zu bekommen. Deswegen wäre es utopisch, das zu verlangen, dass das sofort umgesetzt werden könnte von den Unternehmen.
Ja, das klingt jetzt erstmal nach super viel Zeit, die man da noch hat, 3 bis 4 Jahre. Aber alle, die sich mit IT-Sicherheit, Cybersicherheit auseinandersetzen, die wissen, dass manch ein Projekt auch mal einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Also würden wir an dieser Stelle eher nicht raten, dieses ganze Thema NIS-2 jetzt erstmal wieder zu parken und auf die lange Bank zu schieben, sondern auch jetzt kann man sich ja schon darüber informieren, was kommt da auf mich zu? Ne? Bin ich betroffen? Wenn ja, wie? Und welche Anforderungen werden dann an mich gestellt? Auch wenn es noch nicht zu 100% verabschiedet ist. Aber es wird sich ja irgendwo in diesem Rahmen bewegen. Und es gibt Mindestanforderungen und daran wird sich wahrscheinlich nicht mehr viel ändern. Das heißt, eine ordentliche Roadmap aufzubauen, würden wir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal empfehlen. Nicht parken das Thema, sondern anfangen, sich damit zu beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Das wäre dann auch die Überleitung zum nächsten Punkt. Denn wenn ich mich jetzt damit beschäftige, mit der NIS2-Richtlinie und den Anforderungen. Was muss ich denn dann eigentlich tun? Was kommen da für Pflichten auf mich zu? Wo sind die ganz großen Stellschrauben, an denen ich drehen muss?
Also was die NIS2-Richtlinie vor allem will, das ist quasi, dass einfach in den Unternehmen die Cybersecurity zur Chefsache gemacht wird. Deswegen hat die Richtlinie auch eine Einbindung der Geschäftsleitung vorgenommen. Also hier wird in der Richtlinie explizit die Geschäftsleitung jetzt mit Überwachungs- und Weiterbildungspflichten belegt. Also es wird jetzt quasi versucht, dass die Unternehmensleitung nicht mehr einfach nur noch weggucken kann und das Thema ignoriert, sondern hier werden ganz klar Pflichten auferlegt für die Geschäftsleitung selber. Klar, die Geschäftsleitung selber kann das wieder ein bisschen weiter delegieren, vielleicht an ihren CISO und Informationssicherheitsbeauftragten. Aber das Signal ist ganz klar, dass man jetzt nicht mehr hier einfach sich irgendeinen x-beliebigen Mitarbeiter sucht, wo man sagt, da komm, dem können wir mal eine andere Aufgabe zuschieben. Jetzt bist du hier unser neuer Informationssicherheitsbeauftragter und kümmere dich mal um das Thema, sondern hier muss richtig Budget reinfließen, um diese geforderten Maßnahmen in Zukunft auch umzusetzen. Deswegen, also zum einen, das ganze Thema wird zur Chefsache gemacht und es wird ein Risikomanagement nach Stand der Technik nun gefordert. Das ist jetzt ein relativ weit gefasster Begriff, Risikomanagement. Das Ganze umfasst natürlich viele wesentliche technische Punkte und organisatorische Punkte. Soweit du vorhin schon gesagt hattest, nehmt ihr dazu auch mal in Zukunft noch einen gesonderten Podcast auf mit, ich denke, IT-Lern, die da auf jeden Fall deutlich mehr am Thema drin sind als ich, wo ihr nochmal richtig ins Detail geht.
Das werden wir tun, ja. Wer aber jetzt auch schon mal wissen möchte, was so Mindestanforderungen sind, gerade im Bereich Krisenprävention, also wie bereite ich mich eigentlich auf den Worst Case vor, weil das sind elementare Dinge, die dann gefordert werden, wie zum Beispiel das Thema Backup und auch Krisenmanagement. Also ich glaube, es war die Folge, ein Krisenstab ist kein Stuhlkreis und da referenziere ich nochmal gerne drauf. Hört euch die Folge an, da erfahrt ihr alles Wissenswertes um diese Thematik. Du hast es eben gesagt, Cybersecurity wird zur Chefsache. Beinhaltet das auch das Thema Haftung?
Ja, Haftung ist tatsächlich ein sehr großes Thema, was jetzt mit der Richtlinie angegangen wird. Und zwar wird die Geschäftsleitung ausdrücklich benannt bei der Haftung. Das heißt, wenn jetzt in Zukunft die Geschäftsleitung, Geschäftsführer einer GmbH oder ähnliches, quasi sehenden Auges sich dagegen verschließt und weiß, meine IT-Sicherheit ist nicht so, wie es eigentlich vom Gesetz vorgesehen wird, kann in Zukunft der Geschäftsführer dafür in Haftung genommen werden, so dass die Umsetzung der NIS2-Richtlinie, das nationale Gesetz, dann quasi eine eigene Anspruchsgrundlage gegen den Geschäftsführer ist, wenn er seinen Pflichten nicht nachgekommen ist.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das quasi auch Haftung mit privatem Vermögen?
Richtig, genau.
Okay, das wäre auf jeden Fall.
Gibt es ja natürlich auch jetzt schon in dem Bereich. Also der GmbH-Gesellschafter, den wir jetzt als Beispiel nehmen, der ist natürlich auch jetzt unter gewissen Umständen schon haftbar. Aber jetzt hiermit mit der neuen Richtlinie will man eben wirklich eine eigene Anspruchsgrundlage schaffen und eben nochmal auch das Thema deutlich machen und richtig auf den Tisch bringen, dass das ernst zu nehmen ist.
Okay, gut. Das heißt, wir bereiten uns etwas professioneller auf all das vor, was da an Bedrohungen draußen wartet. Es geht hier auch um die hybride Bedrohungslage. Das heißt, wir reden gar nicht nur von Digitalschutz, sondern auch von der physischen Infrastruktur. Umfasst damit auch tatsächlich dann das Thema OT-Security, wozu wir auch noch eine separate Folge produziert haben. Aber dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die sogenannten Meldepflichten und Meldefristen. Jetzt habe ich als Unternehmer bemerkt, durch meine Früherkennungssysteme hoch, hier habe ich aber jetzt einen Sicherheitsvorfall. Was muss ich denn dann tun?
Genau, bei den Meldepflichten, jedes Unternehmen kennt ja jetzt schon so gewisse Meldepflichten. Gerade die DSGVO, die hat ja die 72-Stunden-Frist, also innerhalb von 72 Stunden nach einem Vorgang, wo eventuell personenbezogene Daten betroffen sein könnten, muss gemeldet werden an die Datenschutzbehörden. Und die NIS2-Richtlinie sieht sowas jetzt auch für die betroffenen Unternehmen vor, wenn die Opfer eines Cyberangriffs geworden sind, also wenn die IT-Sicherheit betroffen ist. Und das Spannende bei dieser Meldepflicht, die jetzt hiermit kommt, ist, dass wir nicht mehr bei 72 Stunden liegen, sondern bei 24 Stunden. So, also nach 24 Stunden, wenn man gemerkt hat, hier könnte ein Sicherheitsvorfall vorliegen, muss schon gemeldet werden an die Behörde, was dann in Zukunft das BSI sein wird. Das wird auf jeden Fall interessant, wie sowas umgesetzt wird in den Unternehmen, denn diese 24 Stunden gelten natürlich auch an Feiertagen oder Sonntagen.
Das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine sichergestellte 24x7 Überwachung. Sonst habe ich ja eigentlich schon gar keine Chance, das überhaupt noch rechtzeitig einzureichen.
Genau.
Du hast jetzt aber gerade eben den Konjunktiv bedient. Du hast gesagt, wenn ein Sicherheitsvorfall vorliegen könnte, allein der Verdacht muss schon gemeldet werden oder muss ich innerhalb von 24 Stunden die Validierung durchführen? Das Evaluieren, habe ich jetzt wirklich einen Sicherheitsvorfall, weil viele Unternehmen sind ja Stand jetzt zumindest noch nicht in der Lage, das immer auch so schnell sagen zu können.
Genau, da ist der Punkt. Also da fischen wir jetzt gerade natürlich auch noch ein bisschen im Trüben, wie das dann mit dieser Meldepflicht tatsächlich genau sein wird, ab wann gemeldet werden muss. Aber da wir hier eben diese 24 Stunden der ersten Frühwarnung stehen haben, wird den Unternehmen gar nichts anderes übrig bleiben, als auch den Verdacht schon zu melden. Also lieber einmal zu viel melden als zu wenig. Denn also wir haben ja im ersten Schritt diese Frühwarnung nach 24 Stunden und im zweiten Schritt gibt es nach 72 Stunden ist dann eine Aktualisierung und Bewertung des Vorfalls vorgesehen. Das heißt, wenn man da die Frühwarnung abgegeben hat, dann kann man in dem nächsten Schritt nach 72 Stunden den Schweregrad mitteilen, die Auswirkungen, die dieser Sicherheitsvorfall hatte und weitere Angaben, ob vielleicht Kompromittierungsindikatoren vorliegen oder ähnliches. Genau.
Okay, das heißt, für die Validierung des Vorfalls habe ich nach wie vor eigentlich 72 Stunden Zeit. Ich muss aber den Verdacht schon deutlich früher kommunizieren.
Genau, richtig. Und damit die Unternehmen eben jetzt auch in Zukunft quasi dazu gezwungen werden, sich mit solchen Vorfällen ein bisschen mehr im Detail auseinanderzusetzen, wie konnte das passieren, was ist passiert, wie ist der Angreifer vorgegangen, wird in Zukunft nach 30 Tagen nach dem Vorfall ein Abschlussbericht gefordert. Und da müssen die Unternehmen dann wirklich eine ausführliche Beschreibung des Sicherheitsvorfalls abgeben und Angaben zur Art und der Ursache, die Beschreibung der getroffenen Maßnahmen und ob es, weil wir ja eben in einer EU-Richtlinie unterwegs sind, ob es grenzüberschreitende Auswirkungen hat, die auch die Nachbarstaaten beeinträchtigen könnten.
Das ist auch sportlich, 30 Tage. Ich habe schon in ein oder anderen solcher Berichte gelesen oder lesen dürfen. Da kommt ja auch einiges zusammen, gerade aus den Bereichen der Forensik. Okay, die Meldefristen. Es wird also alles etwas knackiger, etwas stressiger. Da sind jetzt viele, viele Änderungen, Anforderungen dabei. Wie das immer so ist, fragt man sich natürlich auch, was passiert denn eigentlich, wenn ich das jetzt aus welchen Gründen auch immer einfach nicht schaffe, bis dahin umzusetzen? Oder wir waren gerade bei Meldefristen. Was ist denn, wenn ich das nicht einhalte? Gibt es da schon einen Katalog, der mir sagt, huch, jetzt haben Sie aber Mist gebaut, Achtung Wortwitz, dann was kann mir da als Unternehmen drohen?
Ja, da kann man mal so erstmal vielleicht ein bisschen gucken, was hat überhaupt die Behörde, die Aufsichtsbehörde für Kompetenzen, um festzustellen, ob da irgendwie die Unternehmen Schindluder treiben oder wirklich sich an die Gesetzeslage halten. Also da wird es so sein, dass in Zukunft vor Ort Kontrollen durchgeführt werden können. Gezielte Sicherheitsprüfungen können durchgeführt werden. Die Unternehmen können gezwungen werden, Informationen offenzulegen an die Behörde. Die Behörde kann sich Zugang zu sonstigen Daten und Dokumenten verschaffen. Eben all das, um zu gucken, ob diese gesetzlichen Vorgaben auch wirklich umgesetzt werden. Dazu hat die Behörde auch weitere Befugnisse, wie zum Beispiel Warnungen rauszugeben, tatsächlich auch über Unternehmen. Also wenn die Behörde weiß, hier ist ein Unternehmen, das kommt seinen Pflichten überhaupt nicht nach und das könnte wirklich kritisch sein, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, jetzt wenn man die IT-Systeme in irgendeiner Weise verbunden hätte, dann kann Warnungen rausgegeben werden von der Behörde. Weiterhin kann die Behörde Anweisungen rausgeben, an das Unternehmen, was gemacht werden muss, um eben die Gesetzeslage, um alles zu erfüllen. Aber was ein ganz spannender Punkt ist, wenn man ein Unternehmen hat, wo der Geschäftsführer diese Maßnahmen nicht vornimmt, die gefordert sind, dann kann diese Leitungsperson vorübergehend ausgeschlossen werden von seiner Tätigkeit. So, das finde ich ganz spannend. Das kannte man bisher nur irgendwie aus China. Da hat man sich vielleicht ein bisschen was abgeguckt. Und auch hier wird es in Zukunft so sein, dass man die Leitungspersonen vorübergehend ausschließen kann, bis der Mangel behoben ist quasi.
Das ist natürlich dann auch schon eine sehr drastische Maßnahme. Bin ich sehr gespannt, ob uns das in der Zukunft mal begegnen wird. Ich denke, da wird das mediale Echo recht groß ausfallen.
Ja, das denke ich auch. Da wird sicherlich was kommen. Relativ zeitnah nach Umsetzung der Richtlinie wird man bestimmt zeigen, dass das jetzt hier kein zahnloser Papiertiger ist, sondern dass da auch ein bisschen was hintersteckt.
Das wollen wir hoffen, denn völlig, völlig wertfrei, aber es bringt natürlich auch nichts, so eine umfangreiche Richtlinie auf den Weg zu bringen, wenn man am Ende dann keine Kontrollmechanismen und auch Sanktionsdinge ja dazu an die Hand gibt, um halt zu sagen, ja, pass auf, ihr habt jetzt hier, ist ja auch noch, sage ich mal, ein recht fairer Zeitraum, 3 bis 4 Jahre Zeit, diese Dinge jetzt umzusetzen. Und wenn das dann nicht passiert ist, dann droht euch aber ABC. Ich meine, ich habe auch zu den Höhen der Strafen, die folgen können, schon etwas gelesen. Hast du da auch noch 2, 3 Zahlen für uns mitgebracht?
Genau. Wir sprechen hier dann immer von sogenannten Bußgeldern, nicht von Strafe. Kleines Detail auch nur, aber wir wollen ja korrekt bleiben. Und die Bußgelder bewegen sich derzeit nach der Richtlinie im Rahmen von 10 Millionen Euro oder 2% des Jahresumsatzes. Oder weil man unterscheidet ja die Einrichtung nochmal nach wesentlichen und wichtigen Einrichtungen. Mhm. Also wesentliche, quasi die höher gestuften, bei denen es sind die 10 Millionen oder die 2%. Und bei der Stufe darunter, da spricht man von 7 Millionen Euro oder 1,4% des weltweiten Jahresumsatzes. Also hier sieht man auch nochmal, diese Richtlinie wird globale Auswirkungen haben, eben weil in Zukunft die Beträge sind einfach zu hoch, um es aus der Portokasse zu zahlen, genau.
Die meinen es ernst. Die meinen es auf jeden Fall ernst. Absolut. 2% bei einem Unternehmen mit mehreren Milliarden, also das geht ja dann ganz schnell in Summen, die wir uns ja noch nicht vorstellen können, dass sowas über den Tisch geht.
Genau, auf jeden Fall. Also hier, ne, die 10 Millionen Euro oder die 2%, das ist natürlich dann wirklich immer der Worst Case ganz nach oben gegriffen. Ich habe schon mal einen Blick in den bisherigen aktuellsten Referentenentwurf geschaut. Und da gibt es natürlich dann auch Staffelungen. Also je nachdem, welche Maßnahme von dem Unternehmen nicht umgesetzt wurde oder gegen was verstoßen wurde, sind die dann auch teilweise schon mit Zahlen beziffert. Also wurde Maßnahme XY nicht eingehalten oder nicht umgesetzt, sind das 150.000 Euro. So, jetzt mal als Beispiel. Aber wenn wir natürlich wirklich was Großes, Gravierendes haben, dann wird man auch nicht vor zurückschrecken, auf die großen Beträge sich einzuschießen.
Das denke ich mir, ne? Das muss ja dann auch passieren, damit alle verstehen, dass das ernst zu nehmen ist, das Thema. Okay, dann kommen wir auch schon fast in Richtung Ende. Jetzt stell doch mal vor, Simon, du hast so eine Firma und bist jetzt der Unternehmer und müsstest jetzt mal schauen, okay, pass auf, ich habe gelesen, NIS 2 kommt. Was sind denn jetzt die Dinge, die wir tun müssen? Wir haben ja im Prinzip gerade alles gehört. Als erstes müsste ich mal prüfen, bin ich betroffen? Und wenn ja, in welchem Maße?
Genau, richtig. Und dann, wie schon eingangs gesagt, Cybersecurity sollte man jetzt in seinem Unternehmen auf jeden Fall zur Chefsache machen und sich detailliert damit auseinandersetzen. Dann sollte man sich auch die entsprechenden Leute, die man halt in den entsprechenden Stellen schon jetzt besetzt hat, einfach mal die existierenden Maßnahmen abgleichen und gegebenenfalls anpassen und umpriorisieren.
Dann noch ein kurzer Einwurf, Thema Cybersecurity zur Chefsache machen. Dort hängt ja auch immer die Unternehmensstrategie und schaut, dass ihr euch wirklich auch eine Cybersecurity-Strategie überlegt, die daran angelehnt ist und daran aufbaut, dann kann man auch viel besser entscheiden oder besser priorisieren, welche Maßnahmen man wann umsetzt.
Genau.
Wollte ich nicht unterbrechen?
Nee, was eben auch wichtig einfach ist, selbst wenn man jetzt sagt, okay, NIS 2 haben wir mit meinem Unternehmen jetzt vielleicht nochmal Glück gehabt, sind wir nochmal von der Schippe gesprungen, wir sind jetzt noch gar nicht betroffen. Kümmert euch trotzdem drum, denn im Zweifel seid ihr von NIS3 betroffen. Also ich weiß, dass da in der EU-Kommission schon jetzt quasi dran gearbeitet wird. NIS2 ist nur ein weiterer Aufschlag. Das wird auch weitergehen. Nur mal so, um die Zahlen klar zu machen. Von NIS1 waren etwa 2000 Unternehmen betroffen. Und bei NIS2 spricht man jetzt schon von etwa 30.000 allein in Deutschland.
Oh, das ist eine Hausnummer. Und das heißt, bei NIS3 werden wahrscheinlich noch mehr Unternehmen mit einbezogen. Das heißt, die Zahl wird da wahrscheinlich dann noch steigen.
Genau, früher oder später wird es auf jeden Fall jeden treffen.
Jetzt, wir erleben also quasi einen aktivierenden Start für das ganze Thema Cybersicherheit und Cybersecurity. Das wird wahrscheinlich ja dann noch Auswirkungen haben müssen auf die Budgets oder Budgetverteilung innerhalb der Unternehmen.
Genau. Die EU-Kommission hat da ein Impact Assessment durchgeführt und da war so ein bisschen der Konsens, dass es wohl zu einer Erhöhung des Cybersecurity-Budgets von um die 20% geht, wenn man sich bisher gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der Cybersicherheit, und um 12%, wenn man sich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Genau. Also das wird deswegen auch zur Chefsache. Hier sprechen wir von Budgets, die müssen bereitgestellt werden.
Genau, eingeplant werden. Und besser, kann das Budget jetzt quasi stückeln über die Jahre, die ich noch habe, bis ich es dann nachweisen muss, als wenn ich jetzt nur noch irgendwie 12 Monate Zeit habe und ich muss dann irgendwie einen Invest tätigen von 4-5 Millionen. Das tut dann deutlich mehr weh und ist wahrscheinlich auch schwieriger zu verargumentieren. Also der Appell nach draußen, ja, das Gesetz wird hier, also kann noch bis zum 17.10.2024 national umgesetzt werden. Wir haben gehört, in Deutschland wahrscheinlich schon früher, wahrscheinlich in diesem Jahr. Und ab dann läuft quasi die Frist von 3 bis 4 Jahren. Und macht euch einen Plan, kommt auch gerne auf uns zu. Wir stehen gerne zur Verfügung als Sparringspartner für dieses Thema. Und dann erarbeiten wir gerne auch gemeinsam eine Roadmap, wie wir Ihr Unternehmen dann auf NIS2 vorbereiten können. Simon, es bleibt spannend.
Genau, es bleibt spannend.
Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deinen Input. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bleib dran an dem Thema und komm gerne nochmal wieder. Falls es sich die Verdachte in Richtung NIS3 erhärten, da wollen wir hier natürlich auch nochmal dazu informieren. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, auf unserer Webseite ist ein White Paper zu diesem Thema zu finden. Ladet es euch runter oder kontaktiert uns über Webseite oder LinkedIn. Dann lassen wir es euch auch gerne so zukommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Simon, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung, Michael.
Macht's gut da draußen. Bleibt sicher und gesund. Ciao.
Tschüss.
The World of IT Security. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.